Ach komm, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm. Hallo Ann-Marlene, lach ruhig, ist schon recht. Ja, hallo.
Hallo. Ja, ich wollte sagen, wir haben heute nur drei Fragen.
Ja, wir haben drei Fragen und alles ist, würde ich sagen, das können wir vorwegnehmen, alles sehr männerlastig, wenn gleich die erste Frage von einer Frau kommt. Aber sie bezieht sich auf ihren Partner, der nämlich folgende Besonderheit, nenne ich es mal,
Du legst gleich los, oder was? Ja, okay, fix.
Ich lege jetzt direkt los mit unserem ihr fragt, wir antworten, los geht's. Genau, und es gibt eine kleine Besonderheit beim Ejakulat, und zwar schreibt sie, ich zitiere das mal, die Konsistenz seines Spermas ist sehr dick, fast schon klumpig. Wenn er kommt, spritzt es nicht raus, sondern kommt dickflüssig wie aus einer Tube, in Anführungsstrichen, rausgedrückt. Erst nach einiger Zeit wird es im Kondom, also das Ejakulat, flüssiger. Das hätte sie so in der Form noch nicht, auch bei anderen Sexualpartnern, gesehen. Und jetzt fragt sie, welche Spermienkonsistenzen kennt ihr? Ist das normal oder nur mir nicht geläufig? Und was sind mögliche Ursachen? So, und jetzt in Klammern, seit Information, er konsumiert nur wenig Alkohol, aber seit vielen Jahren regelmäßig Marihuana. Dies allerdings mittlerweile nicht mehr täglich. So, und ich habe jetzt die Sorge, dass er zeugungsunfähig sein könnte. Ja, und über eine Antwort von uns würde sie sich sehr freuen.
Und du weißt, ich habe ja diese Frage schon auch vorher gehört, und ich bin so langsam und nach ausgestiegen, je mehr Fragen kamen, weil das ist jetzt eine urologische Frage geworden alles. Trotzdem haben wir ja entschieden, dass wir ganz kurz was zu den Spermien sagen, bevor wir unserem Dr. Sommer, der wirklich so heißt, nämlich Frank Sommer, der schon mal, zweimal, glaube ich, bei uns im Podcast war, der ist ja Urologe und der kann solche Fragen beantworten. Das habe ich in der Zwischenzeit also gemacht, Caro. Ich habe eine tolle Nachricht von Frank. Aber vorher, damit man es auch wirklich gut verstehen kann, wollte ich kurz was sagen zu den Spermien. Also, was die Frau sagt, dass es erst später sich verflüssigt und so weiter, das ist ja normal. Aber das, was bei ihr so auffällig ist, das ist für sie so auffällig, es ist, wie dick es ist, dass man es fast rausdrücken muss. Und mein erster Gedanke dazu war, ja, also die Spermien, wenn die da rausgedrückt werden oder rauskommen, haben ja einen Weg zurückgelegt. Und den würde ich ganz gerne, aber so richtig oberflächlich nur anlegen, weil ich hatte das ja einmal so schon beschrieben, in meinem Sex verändert alles, was ja für Jugendliche ist. Und da muss man es ja auch simpel halten. Und da sah ich, dass ich von drei Dingen sprach, nämlich eine Fabrik. Da werden die Hoden produziert, da werden die Spermien produziert, und das ist im Hoden. Mhm. Danach gehen die in so eine Art Garage, nämlich in den Nebenhoden, und da liegen die und warten. Und erst dann, wenn es spritzt, dann geht's los auf die Zielgerade, auf welcher verschiedene Flüssigkeiten dazukommen. Das sind grob gesprochen immer drei verschiedenen, und die Spermien selbst machen nämlich nur 10%. Und dann die anderen beiden, das sind zwei sehr unterschiedliche, einmal für die Ernährung um die 50-60% und einmal für die Bewegung um die 30%. Das kommt in der Prostata hinzu. Also, das heißt, auf diesem Weg passiert einiges mit Flüssigkeiten, die dafür vielleicht sorgen können, dass es weniger oder mehr wird. Quasi die Zumischung an die 10% Spermien kann mehr oder weniger sein, je nachdem, ob es eine Infektion gibt oder wie viel der Mann trinkt. Aber das alles überlasse ich jetzt dann den Herrn Sommer, dem Herrn Sommer. Ich hatte nur eine Sache noch. Was war denn das? Ah ja, weil das haben wir nicht gefragt und das antwortet Frank auch nicht, aber in jedem Fall wissen wir ja, dass zumindest der Geschmack und der Geruch beeinflusst werden kann von Spermien. Ja. Je nachdem quasi, was man isst. Der berühmte Döner oder knoblauchreichhaltiges Essen macht stinken und Ananas macht duften. Also, was merken wir? Wir merken...
Also das ist kein Gerücht.
Nein, es ist kein Gerücht. Und wir merken damit, und das ist meine sexologische Antwort, dass die Spermien irgendwo gebaut werden, also wie wir wissen, und dann liegen und dann noch einen Weg hinter sich bringen. Und da kann einiges passieren. Und jetzt.
Das stimmt.
Fragen wir. Ja, ich wollte fast sagen, unseren Dr. Sommer. Aber er heißt ja wirklich so. Frank hat eine Antwort. Hier kommt sie.
Ja, sei herzlich gegrüßt. Du hörst es vielleicht von meiner Stimme. Ich bin von einer heftigen Erkältung heimgesucht worden. Also, um deine Frage zu beantworten. Ja, grundsätzlich, Spermien bzw. die Ejakulatsflüssigkeit ist erstmal auch abhängig davon, wie viel Flüssigkeit der Mann zu sich nimmt, also ob er gut hydriert ist. Also wenn jemand viel diuretische Flüssigkeit zu sich nimmt, Alkohol, Kaffee, kann ja teilweise diuretisch wirken, hat das auch einen Einfluss auf die Spermien, auf das Ejakulatsvolumen, auf die Verflüssigung und wie es aussieht, wie flüssig das ist. Das ist so erstmal der erste Teil. Der zweite Teil ist, so wie du es genau gesagt hast, Infektionen und so weiter und so fort können natürlich einen Einfluss haben auf das Ejakulat, auf die Konsistenz des Ejakulates, dass es dann fester ist und dass es verklumpter ist. Übrigens, häufiges Ejakulieren führt auch zur Veränderung in der Konsistenz des Ejakulates. Und jetzt speziell auf deine direkte Frage zu kommen, Marihuana hat verschiedene negative Einflüsse. Also es gibt einige Studien, die das untersucht haben. Unter anderem gibt es eine Studie, die die Geschwindigkeit der Spermien sich angeschaut hat. Und allen Anschein nach waren die Spermien der Patienten, die Marihuana geraucht haben, initial verhältnismäßig schnell, aber die waren zu erschöpft. Also die sind sehr schnell, haben die an ihrer Geschwindigkeit nachgelassen. Und unter anderem hatten die auch Schwierigkeiten gehabt, in die Eizelle einzudringen. Was natürlich problematisch ist für eine Befruchtung. Das bedeutet, die Fertilität bei Männern, die regelmäßig eben Cannabis zu sich genommen haben, also viel häufig, also fast täglich, die hat darunter auf jeden Fall gelitten. Allen Anschein nach hat das auch einen negativen Einfluss auf den auf den männlichen Hormonhaushalt. Also nicht nur direkt auf die Spermien, also auf die Geschwindigkeit der Spermien, insbesondere wenn die Spermien längere Zeit ejakuliert worden sind. Es hat auch einen Einfluss, wie gesagt, auf die Möglichkeit des Eindringens in die Eizelle, dass es reduziert ist, und einen negativen Einfluss kann chronischer Cannabiskonsum haben, eben auf die hormonelle Situation des Mannes. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Aussage ein bisschen weiterhelfen. Beste Grüße, Frank. Tschüss.
Ja, spannend. Also das zum Thema Marihuana, das so, da habe ich mir tatsächlich irgendwie noch nie so wirklich Gedanken gemacht. So die, was du vorhin erzählt hast mit der Ananas, ne, und Geruch und so weiter und der Döner, dass das Einfluss nimmt so auf den Geruch des Ejakulats. Das hat man ja zumindest alles schon mal gehört, aber diese Marihuana-Sache war für mich jetzt auch so neu, muss ich sagen.
Ja, weißt du, was ich so witzig finde? Naja, war nicht so neu. Ich habe auch einen kleinen Artikel dazu gelesen neulich. Weil es ja immer wieder versucht wird, rauszufinden, nämlich bezüglich Zeugung und. Aber was ich bei Franks Erzählung, was mir immer wieder aufgefallen ist, wenn man sich das merken möchte, also dieses Cannabis macht ungefähr das Gleiche mit den Spermien wie mit dem Mann selbst.
Ja, das stimmt.
Der es raucht, weil was hören wir hier? Schlaffheit, so ein bisschen Gleichgültigkeit und Schwierigkeiten ins Ei zu dringen, also fehlende Kraft, aber auch fehlende Initiative vielleicht und so weiter. Und ich weiß, jetzt können Leute sich wahnsinnig wieder aufregen über meine sehr engstirnige Beschreibung von Marihuana rauchenden Männern. Ich bin eingefärbt, weil ich mit jemandem zusammen war und irgendwann war es too much. Aber er hat auch täglich geraucht und seit, was war das? 30 Jahren. Also jedenfalls deswegen.
Ich will es jetzt noch mal genau wissen. Also weil ich habe wenig Kontakt tatsächlich zu Leuten, die jetzt so regelmäßig Marihuana konsumieren. Wie macht sich das dann bemerkbar?
Ja, das wollte ich gerade sagen, dass also in jedem Fall macht es was. Und ich habe auch immer wieder Klienten in meiner Praxis, wo es nach und nach so, obwohl ich es am Anfang frage auf meinem Klientenbogen, schreiben es nicht alle hin. Und wenn ich das denn so mitbekomme, und dadurch bin ich auch eingefärbt mittlerweile, dann habe ich meist eine Frau daneben sitzen, die sich darüber beschwert, dass er so diffus ist, dass er nichts okay. im Haushalt mhm. macht, aber nicht generell nicht, sondern weil er einfach so ein bisschen langsam ist, die Initiative nicht ergreift, Dinge vergisst, was vereinbart worden und so weiter. Und das war genau meine Erfahrung. Ich habe damals mit einem Psychiater und also ja mit mehreren Ärzten telefoniert, um zu wissen, was macht das Zeug wirklich, weil ich am Ende dachte, ich spinne, weil viele Konsumenten sagen, wieso, das macht nichts.
Und ja, ich würde immer gerne so ein bisschen runtergespielt, ne? Ich meine, ja, gerade genau. Die ganze Cannabis-Diskussion ist ja nochmal total hochgekocht durch die Legalisierung. Ja. Also zumindest für diesen besonderen medizinischen Bereich, da wurde das ja alles noch und nöcher ja. wieder besprochen. Und ich, also mein Gedanke dazu war auch, naja, es wird immer so ein bisschen,
ja, aus meiner Sicht,
die Wirkungsweise so ein bisschen
runtergespielt. Das wollte ich gerade sagen. Aus meiner Sicht ist eins der häufigsten Sätze, es macht ja nichts. Dann ist meine Gegenfrage, warum machst genau. du es denn? So, und was diese ja. Ärzte gesagt haben, also einer, ich habe auch jemanden gesprochen, an der Drogenberatungsstelle, und sein Satz hat sich eingebrannt bei mir. Also, der war, lieber entwöhne ich jemanden von Heroin als von Cannabis. Weil bei Cannabis brauche ich erst ein Jahr, bis die Person verstanden hat, dass es schädlich ist, was sie macht. Okay. Heroin geht schnell. So, also das ist ein frecher Spruch, aber das war, um mir zu illustrieren, dass das größte Problem ist, dass die das rauchen oder anders einnehmen, immer wieder nicht dazu stehen wollen und zugeben wollen, dass es was macht. Und bei mir hat es die Beziehung kaputt gemacht und da ist auch das passiert, was auch passieren kann. Wenn Stress und Streit dazu kommt, kann es tatsächlich zu Psychose führen. Also meiner ist psychotisch geworden. Und ich musste zur Polizei alles. Das war echt Horror.
Ja, das glaube ich. Also was ich auch gerade dachte, es ist so ein bisschen wie mit dem Alkohol, ne? Es ist irgendwie salonfähig, es ist nicht so verpönt. Bei Heroin, da ist ja der Aufschrei so immer sofort groß. Da hat man gleich Christiane F. und Co. vor Augen. Ja. Zumindest die etwas Älteren unter uns. Und Cannabis, Alkohol ist so ein bisschen die cozy Droge.
Ja, kann man und man kann sagen. Es vielleicht auch machen. Und manchmal wird sie, das müssen wir auch sagen, manchmal wird sie ja auch positiv genutzt für bestimmte Dinge aus Schmerzgeschichten oder.
Ja.
Also die ich treffe, das sind die das zu Hause jeden Tag machen, wenn die von der Arbeit kommen. Und meist gibt es Probleme in den Familien, weil die anderen damit nicht klarkommen, weil es wirklich sehr viel macht mit dem Menschen. Irgendwann in der Länge. Und er sagt es ja auch, Dr. Sommer, auch das hier, was es mit der Eidurchdringfähigkeit macht oder, hat mit der Menge zu tun. Er sagt ja immer täglich oder nicht täglich und so. Ne? Also es macht was und das sehen wir hier auch an den Spermien. Und ganz deutlich, Caro, was er auch gesagt hat, möchte ich gerne sagen, weil das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge. Er beschreibt ja, wenn man viel trinkt, ist das Sperma auch angenehm normal. Aber das Trinken heißt ja nicht alles, weil Kaffee oder andere Dinge, wie Frank beschreibt, die machen ja, die entwässern ja. Er sagt das Fachwort, aber also die entwässern und deswegen trinkt man denn tatsächlich nichts, sondern im Gegenteil, man verliert Flüssigkeit. Also, ich habe keine Ahnung, was bei diesem Mann ist, aber ich würde gerne eine Empfehlung machen, Caro. Wenn es so dick ist, dass es wie rausgedrückt werden muss.
Ja, so hat sie es ja beschrieben, wie aus der Tube. So, ich stelle mir Zahnpasta vor.
Überlege ich einfach, Dr. Sommer in Hamburg, in der Uniklinik, die machen Tests und können genau den Verlauf sehen. Die können genau sehen, ist da, vielleicht, da kann ja auch ein Tumor sein. Also das kann alles Mögliche auch auf dem Weg in dem Rohr sein.
Ja.
Und das würde ich einmal einfach testen lassen, weil es schon ungewöhnlich ist. Und dann, wenn er sagt, also ich weiß ja, dass sie besorgt sind, sonst hätte sie ja so nicht geschrieben. Und wahrscheinlich er auch selber. Und dann weiß man es. Auch wenn man nur zu wissen bekommt, alles ist normal. Aber dann braucht man sich nicht mehr darüber Gedanken machen. Das würde ich machen.
Ja, Ja, oder wenn es nicht Dr. Sommer ist in Hamburg, ja, dann natürlich. Der Weg zu einem anderen Urologen oder einer Urologin. Also keine Angst.
Nein, ich habe jetzt...
Ich glaube, da gibt es ja Berührungsängste, aber die brauche
ich
nicht. Nee,
und ich habe spezifisch jetzt ihn genannt, aber das ist, weil es sehr unterschiedliche Urologen gibt. Also das, ja. Es müssen schon die sein, die auch das Equipment da haben, wirklich diese genaueren Untersuchungen zu machen, dass man alles durchleuchtet förmlich. Aber die gibt es ja in größeren Städten. Und dann kann man genau vorher, oder vielleicht kann man auch erst so... seinem normalen Urologen gehen und dann schaut er, ob es normal ist oder nicht. Jedenfalls diese Beunruhigung braucht man nicht mit leben oder länger behalten.
Nicht aushalten. Nein, das stimmt. Ja, ja, okay, dann würde ich sagen, hoffe ich, dass wir diese Frage irgendwie so gut es geht beantworten konnten und dann springen wir weiter zur nächsten Frage.
Ja, leg los.
Da schreibt uns ein Hörer, ich fasse es mal kurz zusammen. Das bezieht sich nochmal auf unsere Folge zur mehr und wenig wollenden Thematik, die ja unglaublich viele beschäftigt hat. Wir hatten dazu ja auch schon eine Sonderausgabe der Fragen und Antworten. Und hier geht es auch also da gab es auch dieses mehr und wenig Woller-Thema zwischen Mann und Frau. Ich sag jetzt gar nicht, es ist auch nicht entscheidend, wer da jetzt wer war. Auf jeden Fall mündete es darin, dass sie beide entschieden haben, sie beöffnen ihre Beziehung, so dass jeder sich da ein bisschen ausleben kann, je nach Wunsch. Und da jetzt schreibt er, die Offenheit ist in der Theorie gut. Mhm. In der Praxis fällt es mir sehr schwer, Frauen für Freundschaft plus oder ähnliches kennenzulernen. Ich weiß nicht, wie ich meine unsere Offenheit unserem engeren Bekanntenkreis kommunizieren soll. Damit entfällt der klassische Pfad für Bekanntschaften über Freunde von Freunden und ich muss mich auf das unbekannt gewordene Terrain der Kaltakquise in Bars oder per Online-Plattform begeben. Dort bin ich nicht sehr geübt und mir kommt es so vor, als sei die Mehrheit der Frauen in meinem Alter, in Klammern Mitte 50, auf eine feste Beziehung aus. Auch ich möchte nicht als klassischer Fremdgeher auf der Pirsch wahrgenommen werden. So, und jetzt die Frage an dich. Habt ihr, also du an Marlene, Erfahrungen und Tipps, wie ich respektvoll sexpositive Partnerinnen kennenlernen kann? Gibt es Communities oder Events, die sich dafür besonders eignen?
Tja.
Genau.
Weißt du, bevor ich antworte, würde ich gerne sowas Generelles dazu sagen, weil das ist ja toll. Dieser Mann fragt ja jetzt gerade, ich hätte fast gesagt vorher oder fast mittendrin, vielleicht am Start der Reise nach. Weil, weißt du, was ich ja gerade sehr viel habe in der Praxis, da kommen Paare und wollen, wie soll ich das bitte nennen, das Durcheinander und was Schlechtes aufräumen, was dadurch entstanden ist, dass die einfach losgelegt haben mit der Polyamorie oder wie auch immer, offene Beziehung, mit offener Beziehung. Mhm. Und deswegen hier vorneweg, mit den ganzen Fragen, die er gerade hat, und auch dieses, wie sollen wir das den, also unter anderem diese, wie sollen wir es den Freunden und so weiter, oder wie sage ich das? Das gehört alles in dieses Gespräch. Wie will ein Paar damit umgehen? Weil alleine die Stelle, das ist so eine wichtige Stelle, dass man, das kann man doch gar nicht alleine entscheiden. Da muss man auch wissen, was sagt meine Partnerin oder mein Partner dazu? Wollen wir das offen machen? Dürfen die Kinder, die Jugendlichen, die Teenager wissen? Oder sonst muss man ja ganz schön tüchtig mindmappen, also die anderen lesen und dann auch ein bisschen sich maskieren, damit die nicht mitkriegen, dass wir eigentlich hier gerade mehrgleisig fahren. Was für ein Kuddelmuddel. Ja. Also, was ich mache, wenn ich Paare habe, die rechtzeitig kommen, das habe ich lange nicht gehabt. Die Leute machen es einfach jetzt mittlerweile, die legen los. Ja. Dann versuche ich, all diese Dinge zu besprechen und auch so eine Art Vertrag zu machen. Mit wem darf ich schlafen, mich vergnügen, mit einer Person, mit anderen? Und weißt du was, ich will mich jetzt nicht wiederholen. Können wir nicht in die Shownotes bitte schreiben? Wir haben ja Folgen dazu, wo wir genau das alles besprechen, was man alles vorher klären könnte. Dann ist das nämlich schon so ein bisschen, da gibt es Dinge, die sollte man sollte drüber nachdenken, das besprechen und festhalten. Weil dann hat man so einen Rahmen, weil sonst rutscht es ganz schnell.
Ich glaube, das ist schon mal wichtig, dachte ich gerade, dass man schon mal weil du da mehrere Stichworte gerade genannt hast, zwischen Polyamorie und auch offener Beziehung unterscheidet. Ne? Da geht es ja einmal darum bei der Polyamorie, dass man wirklich mehrere Partner nebeneinander hat und mit denen auch eine amoröse...
Geht es gar nicht? Nein, geht es wirklich nicht, Caro. Also jetzt wolltest du die gerade aufstellen, was vollkommen Unterschiedliches?
Ja.
Nee, eine offene Beziehung ist per Definition auch eine Polyamorie.
Ja, also aber ich wollte einfach mal das so ein bisschen voneinander abgrenzen, weil es einfach nicht zu dieser Frage dann sonst so richtig passt. Weil hier geht es tatsächlich weniger um Polyamorie, sondern es geht darum, die Beziehung zu öffnen. Also die Hauptbeziehung bleibt bestehen. Und das ist es vor allem um sexuelle Kontakte, aber nicht um weitere Nebenbeziehungen. Ja, aber
ich verstehe es immer noch nicht. Ja. Das kannst du nicht voneinander trennen.
Okay.
Polyamorie heißt mit mehreren Leuten Liebe, aber in Klammern alle verstehen Sex. Also kein Mensch meint ja mit Polyamorie oder die wenigsten meinen, ich gehe jetzt raus und liebe andere oder habe mit denen keinen Sex. Ja. Und es geht bei Polyamorie auch nie um die Menge. Da gibt es Leute, die haben vielleicht ein oder
das
zwei.
Das wollte ich damit auch nicht sagen.
Wir müssen nur wahnsinnig aufpassen, weil ich bin ja fachlich zuständig hier. Und du willst gerade zwei Sachen. Ich würde es eher so sagen, dass offene Beziehung ist mehr oder weniger das Gleiche wie Polyamorie. Und wenn ist offene Beziehung ein Beispiel für Polyamorie? Aber nein, das ist das Gleiche. Ich weiß nicht, wo der Unterschied da sein soll. Du willst aber was damit sagen. Und das würde ich gerne wissen. Warum?
Ich wollte sagen, dass es hier jetzt nicht darum um Polyamorie geht, sondern um die Öffnung der Beziehung. Ja, aber
warum geht es dann da nicht um Polyamorie?
Für andere sexuelle Kontakte. Also unter Polyamorie. Also ist ja vielleicht gut, dass wir das nochmal glatt ziehen, verstehe ich schon, auch in Liebe mit mehreren. Das steckt ja im Wort so ein bisschen auch drin, auch andere in Liebe mit anderen Personen auch zusammen zu sein und vielleicht auch eine Sexualität. Du hast ja dann immer noch zwischen polysexend und wie hast du es, polyliebend unterschieden. Ja, genau. Da kann man ja noch viele Sparten aufmachen. Aber hier geht es jetzt, glaube ich, bei dieser Frage, so habe ich es verstanden, vor allem darum, auch sexuelle Kontakte.
Dann ist es Polyamorie.
Und rein sexuelle Kontakte außerhalb der Beziehung zu haben.
Okay, also du meinst tatsächlich, jetzt ich beginne das zu verstehen, du meinst, es kann das, was hier in dieser Mail gemeint ist, ist nicht Polyamorie, weil es nur um Sex geht.
Genau.
Ja, also aber um das Sex ist immer noch Polyamorie. Es heißt zwar übersetzt mehr liebend, aber nicht nur meinen alle oder die meisten damit sowieso nur Sex oder Sex und Gefühle dazu. Aber weißt du was, ich finde, es ist gut, dass wir uns nicht vorher absprechen, weil dann wäre diese interessante Diskussion nicht aufgekommen, weil du siehst ja, wenn wir beide noch nicht mal uns einigen können, was ist, was macht denn bitte sehr gerade dieses Paar? Haben die genug gesprochen? Wissen sie, dass eine Person vielleicht denkt, es geht nur um Liebe? Oder, unter offene Beziehung habe ich gemeint Vögeln. Weißt du, das ist wirklich wichtig, das vorher abzusprechen. Ja. Aber egal, wie wir es jetzt nennen, also ich nenne es tatsächlich, was dieser Mann möchte, Polyamorie. Aber die nennen es selber offene Beziehung und du verstehst auch was anderes drunter. Aber wir können festhalten, es geht um Sex. Oder? Ja. Das will er wissen.
Hier geht es vor allem um Sex. Genau.
Gut. Und da ist die andere Antwort, er stellte ja mehrere Fragen, wo ich verstehe das, je nach der Definition und nach wem, mit wem die was kommunizieren, kann man natürlich nicht im Bekanntenkreis suchen. Und das ist auch eine Regel, die viele aufstellen. Wenn wir vorher drüber sprechen, die sagen dann nicht aus dem engen Bekanntenkreis, also auch nicht meine beste Freundin oder. Okay. Und wenn das gemacht wird, ohne abgesprochen, also wenn es abgesprochen ist, ist es ja dann untreu, wenn man es trotzdem macht. Und wenn es nicht abgesprochen ist, ist das ein Riesenschlag für viele. Was? Du hast mit meinem besten Freund geschlafen? So. Also, alles Kuddelmuddel, wie man hört, auch in unserem Gespräch, super wichtig. Aber es ist klar hier, er möchte jemanden für Sex finden und er möchte nicht in den Bars abhängen und darf und will auch nicht im Freundeskreis wohl vorerst. Ist das richtig?
Ja, genau. Und möchte nicht wie ein, das habe ich mir gemerkt, ein Fremdgeher auf der Pirsch wirken, sondern er,
Jetzt sagt er ja auch Fremdgeher auf der Pirsch, er ist ja kein Fremdgeher. Das ist dann ja nur eine Kommunikationsfrage, wenn man jemanden kennt. Ja. Aber dann denkt er ja, wenn ich ihn jetzt lese und du ja auch, dann sagen die, nein, und meine Frau oder diese Lügerei. Aber mittlerweile ist es ja ganz bekannt, dass Leute recht haben, wenn die sagen, nein, unsere Beziehung ist offen und unsere Beziehung soll auch bleiben. Weil dieser Mann hat ja auch Sorge, sein Eindruck ist, dass Frauen gar nicht auf Sex aus sind, sondern Beziehung wollen. Und die beste Antwort darauf.
Das ist sein Eindruck.
Ja, genau, was man machen kann. Und da kann ich ja zwei Empfehlungen machen, weil obwohl er ein Neuling ist, also alles Neue ist ja unangenehm, wie wir wissen, empfehle ich einfach, er sollte sich doch digital betätigen. Weil ja, okay. da haben wir, was ich schon mehrfach erwähnt habe, weil ich ja früher Pressegeschichten für die gemacht habe und für die gesprochen habe, Ashley Madison. Das ist ja eine Fremdgehfirma, also eine Affärenfirma oder. Aber die haben ja Studien gemacht und siehe da, ganz, ganz viele, die da Mitglied sind, die gehen gar nicht fremd, sondern die haben eine offene Beziehung. Es wissen alle Bescheid. Und jetzt kommt der große Witz. Eine Studie bei denen zeigte, dass die Frauen Sex suchen und die Männer Emotionen. Jetzt können wir ja wieder definieren, was ist Polyamorie? In Wirklichkeit Polyamorie. Tja, also jedenfalls, das ist eine Agentur, wo man in wie kann man sagen, einer großer Sicherheit hingehen kann und jemanden suchen kann. Oder Joy Club.
Also, ja, das wollte ich gerade, genau. Also, weil das, ich glaube, das war das erste Beispiel, was du genannt hast, da muss man wahrscheinlich auch, denke ich mal, ein bisschen salopp gesagt Geld in die Hand nehmen. Ja, es klingt zumindest so ein bisschen. Danach, genau, Joy Club ist, glaube ich, eine andere Nummer, oder?
Genau, das
bin
ist
ich da auf dem falschen Pfad unterwegs?
Ich glaube nicht. Ich habe damit auch mittlerweile nicht mehr so viel zu tun. Ich empfehle es aber immer wieder, weil man da sich mit den richtigen Stichworten und auf einer Suche dann eigentlich jemanden für alles findet. Also da treiben sich alle Leute rum, die was suchen. Und auch genau die sagen, ja, ich habe eine offene Beziehung. Ich suche ab und zu einen gelegentlichen, ich hätte fast Fick gesagt, aber wenn wir das betonen, keine Gefühle. Aber man kann auch sagen, ich suche gelegentlichen guten Sex. Und da gehören vielleicht absolut auch ein paar Gefühle dazu. Aber egal, ich gebe genau ein, was ich suche. Und dann finde ich den Deckel, der dazu passt. Und das kann man üben und es geht schnell. Also ich glaube nicht, dass der komplett überfordert sein wird, dieser Mann an diesen Stellen.
Ja. Und kann man sagen, dass sich da bei Joy Club diese sexpositive Szene, so wie er es ja auch so schreibt, so da, die findet sich da.
Ja, in jedem Fall.
Und was ist, dachte ich gerade noch, mit dem guten alten Swinger Club?
Ja, also das ist eine gute Idee. Ich bin froh, dass du es sagst. Ich wäre gerade nicht drauf gekommen, aber das ist genau, guck, gut, wenn ich denn aber das Wort, den guten alten Swingerclub, du hast es auch anders gemeint, ne? Du hast es einfach gemeint, was ist
das
damit?
Das war jetzt so ein bisschen.
Ja, weil die Schwing...
Weil wir ihn hier schon mehrmals besprochen haben.
Und
deswegen. Und ich komme immer mal wieder drauf.
Und den guten alten Swingerclub, den gibt's ja zum Glück nicht so oft. Deswegen, den meinen wir nämlich nicht. Nicht den alten, wo die Hemmschwelle auch so groß ist. Ich komme rein und da sitzen 3-4 nackte Männer und irgendeine so und alles ist vollgeraucht. So sehen die Schwingerclubs und nicht heute nicht aus. Und es ist toll, dass du sagst, weil das wäre wirklich eine gute Idee, in so einen Club zu gehen. Dann kann man ja auch als Paar hingehen und dann kann er verschwinden in ein Nebenzimmer, wenn er jemand live da trifft. Und da braucht man, wie ich immer sage, auch keine Sorge haben, ob der Nachbar da ist, weil der ist ja auch da. Dann, wenn er da ist.
Ja, genau. Ja, ich habe schon den Eindruck, also ich habe da auch damals, als wir die Folge Let It Swing aufgenommen haben, wo es ja nur um Swingerclubs ging, da habe ich schon den Eindruck gehabt, vielleicht kam aus dieser Ecke auch der gute alte Swingerclub geschossen, dass da viele immer noch das mit diesem Muff, den du da beschreibst, irgendwie so verbinden.
Das meine ich.
Deswegen ist es vielleicht auch gut, das immer noch mal wieder zu betonen, dass das so ein bisschen rauskommt oder dass wir so ein bisschen rausholen da aus den Köpfen, das gibt es bestimmt.
Deswegen habe ich betont
ich
gesagt, den
ne?
guten,
aber es gibt auch das andere.
Den Schwingerclub, den meint sie gar nicht. Weil den will keiner empfehlen.
Genau.
Aber der Ratschlag an sich war Bombe. Das ist hab ich überhaupt total vergessen.
Danke.
Und der ist super. Weil das ist vielleicht fast das Niederschwelligste von allem. Weil da kann er mit seiner Frau hingehen, wenn sie Lust hat. Oder er kann auch alleine da hingehen. Also bevor man ein Profil anlegt irgendwo oder auch Geld bezahlt, hast vollkommen recht. Was ich damit sagen möchte, ist nur, es gibt so vielfältige Möglichkeiten. Und die letzte ist, ehrlich gesagt, durch die Nacht zu rennen und versuchen, jemand aufzureißen. Das können eher Frauen machen, wie Studien zeigen immer, die können fast immer mit jemandem nach Hause gehen. Und bei Männern eher weniger. Also deswegen, das muss er dann tatsächlich machen. Ich bin ja froh, dass es so eine Frage ist, dass beide das auch so wollen, weil ich habe das ja so.
Ja, ich habe gerade so, dass meine Idee dazu war, auch mit dem Swingerclub, dass da irgendwie die Intention vielleicht schon mehr oder weniger klar ist, wenn man da hingeht, als wenn man jetzt so durch die Nacht zieht, wie du gerade sagst, und dann vielleicht erstmal ausloten muss, so, wie ist denn jetzt hier die Stimmung und was geht denn hier? Das kann ja irgendwie auch anstrengend sein. Also da hat man in diesem Fall jetzt mit Doppel-N ja vielleicht auch nicht immer unbedingt so Bock drauf.
Nee. Also wir haben nur noch eine Frage, glaube ich, ne? Aber ja, interessant, wie lang die Antworten heute sind, weil, ja gut, es war auch eine komplexe Frage, oder? Die ganze Mail,
Aber ich hoffe, wir konnten da jetzt so ein bisschen, zumindest ein bisschen Inspiration liefern. Und wichtig ist, glaube ich, nochmal zu sagen, dass man sich vielleicht auch vorher, das nehme ich jetzt so mit als Paar, bevor man diesen Schritt geht, mal ganz klar zieht, ne, was verstehen wir beide eigentlich darunter? Verstehen wir beide? Denn wir haben ja gerade gesehen, das finde ich schon im Nachhinein jetzt auch so putzig, dass wir da auch schon ganz unterschiedlich, wir sind ja kein Paar, aber dass wir da ganz unterschiedliche Vorstellungen von haben, was auch bedeutet möglicherweise.
Aber du glaubst doch tatsächlich, meintest du nicht, offene Beziehung deutet eher auf definitiv Sex hin? Oder meinst du auch, ja genau, und weißt du, offene Beziehungen, wir sollten wirklich bald mit Andrea Nevala sprechen, die ein Buch dazu geschrieben hat über Beziehungsformen, weil ich glaube auch, dass viele, die offene Beziehungen machen, also ich glaube, du hast recht, wenn man offene Beziehung sagt, denken alle an Sex, aber was viele auch immer machen, ist ja, die sind denn eifersüchtig, wenn man, was weiß ich, ins Kino geht mit jemand anderem. Also, und das ist ja nicht Sex. Ja. Also offen für Alleinerlebnisse mit anderen und nicht nur als symbiotisches Paar rumhängen. Das könnte ja auch eine offene Beziehung sein. Ich darf in Urlaub fahren mit Leuten, ich darf dies, ich darf das. Also da, wo wir trennen, Caro, das hast du auch gesagt, wir trennen dann in Emotio, Liebe und Emotio und in Unterleib Sex quasi.
Und
manchmal ist beides dabei. Manchmal ist beides dabei.
Ich spreche jetzt so aus meiner Bubble. Mein Eindruck ist, wenn das viele erstmal oder vielleicht ein ganz beträchtlicher Anteil unter Öffnen erstmal versteht, Sex okay, aber bitte nicht in andere verlieben.
Genau.
So.
Genau.
Oder darauf können wir uns einigen.
Ja, in jedem Fall. Aber genau. Und das ist ja wieder dann die Frage. Dann nach der Definition ist es dann nicht Polyamorie, weil da ist ja das Wort Liebe drin. Das stimmt nur einfach nicht, weil die Definition von Polyamorie mehr Lieberei ist, gemeint auch sexuelle Erlebnisse.
Ja, okay.
Ja, gut. Ja, dann müssen wir uns einigen, dann darin nicht einig zu sein oder sowas. Oder sind wir einig jetzt? Also ja, okay, weiß ich nicht.
Ja, vielleicht gibt's auch, wer weiß, vielleicht gibt's ja gar nicht die eine richtige Definition. Oder das ist sehr, sehr Auslegungssache. Also, okay, machen wir mal weiter mit der letzten Frage, die so eine Halbfrage ist. Und zwar geht es darum, hier fragt ein Hörer, nach Empfehlungen, eigentlich nach Podcast-Folgen-Empfehlungen, in denen es darum geht, den Samenerguss hinauszuzögern oder mein Liebesleben länger zu gestalten, ohne dass es dabei zu einem Lustabfall kommt. Und was mich besonders gefreut hat an dieser Zuschrift ist, dass unser Podcast vom Hausarzt empfohlen wurde. Das habe ich persönlich, höre ich sehr gerne. Ich würde sagen, die entsprechenden Folgen können wir in den Shownotes gerne verlinken. Ja. Die gibt es nämlich tatsächlich. Ja. Aber vielleicht können wir kurz schon mal 1, 2, 3, 4 Sätzchen vorweg schicken.
Und weißt du was?
Kann man tun?
Mir fällt eine Sache auf in der Mail. Er schreibt ja Lust hinaus, Ejakulation hinauszögern, ohne die Lust zu verlieren. Genau. Das ist ja interessant, weil wenn man die Erregung hat, gute Erregung, erregt ist, da müssen sich viele ja sowieso erstmal lernen, nicht zu kommen. Und wenn man das zurückhält, das heißt ja nicht automatisch, dass die Lust dann abfällt, sondern eher, dass sie bestehen bleibt und immer stärker wird vielleicht. Aber er meinte ja, wie man sich zurückhält, ohne die Lust zu verlieren, ne?
Genau, das scheint sein Problem zu sein. Denn, genau, dass wenn das zu lange rauszögert oder das Liebesspiel länger gestalten will, dass es dann zu einem Lustabfall kommt.
Und jetzt ist es immer die Frage, ich als Sexologin jetzt, meint er wirklich Lustabfall oder meint er Erektionsabfall? Weil das sind zwei komplett.
Das steht hier
nicht. Ich weiß.
Ja.
Und das sind typische Ausdrucksweisen und die können beides bedeuten. Wahrscheinlich bedeutet es das zweite, Erektionsabfall.
Ja.
Und die hängt auch mit Lustabfall zusammen. Aber worum es hier geht, ist, also jetzt ist es sehr unterschiedlich, wie diese Frage beantwortet werden müsste, wenn es ein junger Mann ist oder ein älterer. Oder ein Mittelalterlicher, je nach Hormonstatus und je nach Gesundheit im Allgemeinen. Also wie viel Bauchfett und es ist eine Körperfrage. Die Antwort ist körperlich. Und da gibt es so ein paar grundlegende Dinge zur Gesundheit, Beweglichkeit, Sport und so weiter. Aber das Interessante dann auch körperlich, und das ist das, was du erfragst, etwas Kurzes dazu sagen, da geht es darum, wie setzt du deinen Körper ein? Weil die meisten Leute, viele Leute, auch die, die wir in der Praxis sehen, man könnte ja behaupten, das sind die mit den Problemen, aber ja, ich kenne es auch von mir. Wenn alles klappt, dann mache ich doch einfach so weiter, wie es zufällig entstanden ist. Und es ist bei den meisten Leuten ein kurzes Vorspiel nach der Verliebtheit. Und dann kommt es schnell zur Penetration, wenn es Mann und Frau ist, weil da ist das Problem auch am schlimmsten. Dann wird es diese schnelle Penetration. Und da geht es viel um Anspannung, man hält die Luft an, man versucht zu kommen. Und all diese Zusammenhänge, wie viel spanne ich im Körper an? Wie bewege ich mich? Nutze ich den Raum oder bin ich ein bisschen steif? Also Luft anhalten ist auch Raum. Weniger Raum, als wenn ich tief bis in das Genital einatme. Also diese ganzen Sachen. Was spanne ich an? Wie bewege ich mich? Wie atme ich? Und wie schnell bin ich? Weil wenn man schneller wird, spannt man automatisch mehr an, zum Beispiel. Ja. Und deswegen, es hängt alles zusammen, wie du deinen Körper einsetzt. Und darüber was lernen, kann man, also unter anderem in meinem Männerbuch, da ist es sehr spezifisch beschrieben, aber auch in dem Buch von Michael Stenz, den wir öfter erwähnt haben. Also
den wir auch schon zu Gast hatten.
Ja, ja, eben.
Der ja auch schon bei uns
im Podcast
war.
Da musst du sehr viel connecten diesmal. Sein Buch, ich weiß ja immer nicht, ob es steht oder klappt's noch. Ich meine, klappt's. Ich habe es ja diesem Herrn, der gerade hier fragt, auch schon beschrieben. Aber da kann man das lernen, weil der Witz ist, es hört sich so einfach an. Und ich kann nur sagen, ist es auch. Und die Frage ist eher, warum lernen wir sowas nicht? Warum interessiert es uns nicht, wie ich meinen Körper nutze? Beim Tennis interessiert es mich doch auch, wenn das Spiel nicht klappt. Dann lerne ich den Aufschlag. Oder beim Klavierspielen, da klimper ich ja auch nicht rum, bis ich einen Mozart spielen kann. Ich lasse es mir zeigen. Und deswegen hier, lerne was über deinen Körper, über die Muskeln, über die Bewegung. Also was passiert in deinem Körper mit Erregung, und ich sage es jetzt in Klammern, Caro, gute Erregung, da fließt einfach mehr Blut und das ist gut für die Erektion, wenn der Herr das gemeint hat. Ja. Und es ist auch gut für die Lust, weil dann kommt mehr ins Hirn an und kann Lust auslösen. Also, es geht um den Körper. Und da kann man Stunden und drüber reden und kurz ankündigen, wo man es nachlesen kann.
Genau, und ich verlinke unsere Folgen dazu, Episoden, auch die mit Michael Stenz, in den Shownotes. Und ich weiß, dass wir in dem Zusammenhang aber auch, das würde ich dich gerade nochmal fragen wollen, über die Fantasie.
Ja, stimmt.
Und das, was im Kopf, in der Vorstellung los ist, viel gesprochen haben.
Super.
Das spielt, glaube ich, auch eine Rolle und das würde ich gegebenenfalls auch verlinken.
Du hast
oder passt es nicht
ganz
so richtig?
Ganz gute Ideen heute. Du bist ja unfassbar forsch. Das ist der Urlaub. Und ich bin irgendwie, mir fällt heute das nicht ein. Nein, hast du komplett recht. Aber das ist nämlich in dem Konzept so, was sind Fantasien? Die passieren im Kopf, aber die gelten nicht so richtig als Körper. Und das ist richtig, das ist was anderes als Körper. Ich meinte eben, wie du ganz konkret deinen Körper nutzen und einsetzen kannst und was du auch ansetzen kannst, wie Caro gerade gesagt hat, kleine heiße Fantasien, Filme im Kopf. Tja.
Ja.
Und das ist sehr spannend.
Die kann man ja selbst auch ganz gut steuern.
Ja, total.
Da kann man sich so ein bisschen zum Regisseur in diesem Fall seiner eigenen Fantasie auch. Und da ist ja vieles möglich.
Richtig.
Also da haben wir auch drüber gesprochen, wird verlinkt.
Weißt du was,
ich bin ja jetzt so lange bei dir in der Lehre, so ein bisschen was habe ich hier jetzt natürlich auch mitgenommen.
Genau. Und weißt du, was er ja gerade gefragt hat, ob wirklich gemeint ist, die Erektion verschwindet oder die Lust oder erst die Lust, er fühlt sich gar nicht mehr nach Wollen und dann aber natürlich auch die Erektion. Dann ist das eine super Idee mit Fantasien. Kurz Augen zu und du weißt ja, viele Leute, die mögen das nicht, weil die denken, die sind dann untreu oder sie sind nicht mehr bei der Sache. Ich finde, man ist schon bei der Sache, wenn man 20 Sekunden irgendwas oder kann auch länger sein, sich mit dem Innenleben beschäftigt, mehr ins Spüren kommt und einen Film durchfährt, dann ist man wieder geil.
Ja.
Aber es ist irgendwie.
Ja, vor allem, wenn hier das Ziel ist, das Liebesspiel ja auch, also es wird ja einen Grund dafür geben, dass der Wunsch da ist, das länger auch zu gestalten. Also unterstelle ich jetzt einfach.
Genau.
Mal.
Und dieses mit den Filmen, oder haben die Leute Scham? Die haben große Scham, weil man soll doch eher erregt sein, nur von dem Gegenüber. Und ich sehe das entspannter. Du kannst auch dich in dich kehren und kurz mal einen Film schalten. Danke, Caro. Tipp 3 oder so. Wo waren wir gerade?
Gut. Ja. Das war Frage Nummer 3 und damit sind wir für heute schon durch. Und ich würde sagen, ich komme jetzt mit meinem kleinen Sprüchlein ums Eck. Ja. Also solltet ihr weitere Fragen haben, Themenwünsche oder Anregungen, dann schreibt uns an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account achcompodcast per Direktnachricht. Und für heute sagen wir erstmal Tschüss, bis ganz bald.
Ja, wunderbar, bis bald. Tschüss. Ciao.